Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die 10. Episode. Wir nehmen auf am 3. Juni, heute mal etwas früher gegen, was haben wir denn jetzt? Wir haben 20 nach 10 Uhr vormittags, also nicht nachmittags. Wir haben im Wesentlichen heute einen Nachtrag aus der letzten Woche zum Johnson Space Center und zum Kennedy Space Center. Da wollten wir ja nochmal nachschauen. Und ansonsten dreht sich heute alles um die M2, die ja am Pfingstwochenende Richtung ISS gestartet sind. Mit dabei sind, wie jede Woche, ich, Silas Borowi, und auf der anderen Seite der Leitung in der Nähe von Berlin, Grünheide, unser lieber Albrecht. Hallo.
Ja, hallo. Grüße. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Jetzt hatten wir ja letzte Woche nicht so genau gewusst, was es auf sich hat mit dem Johnson Space Center und dem Kennedy Space Center. Wir hatten nur festgehalten, dass es am Johnson Space Center in Texas, in Houston, keine Launch Facilities gibt, also kein Launchpad, wo man eine Rakete draufstellen kann, um die dann Richtung Orbit zu bringen, sondern dass das Ganze am Kennedy Space Center stattfindet, wie ja jetzt auch der letzte Launch. Ich weiß nicht, hattest du kurz ins Pad einmal reingeschaut? Ich hatte einfach mal aus den Wikipedia-Artikeln rauskopiert.
Ja, ich habe mir da einige Punkte rausgesucht, genau. Und wir hatten letztes Mal auch festgestellt, dass das unter anderem auch aus Sicherheitsgründen so ist, dass man nicht aus dem Zentrum eines Landes startet, weil natürlich auch immer mal ein Fehler passieren kann und die Raketen dann wieder zu Boden gehen. Und um da einfach keine Leute zu gefährden, ist unter anderem so eine Raketenstartbasis an der Küste angesiedelt, damit man da über den Atlantik fliegen kann. Und wenn dann was passiert, landet die Rakete oder die Raketenteile dann im Atlantik. Aber es gibt ja noch einige andere Gründe, ja. Wir sind darauf gekommen, weil wir mitgekriegt haben, dass die Crew ja dann von Johnson Space Center zum Kennedy Space Center verlegt wurde. Und wir uns dann gefragt haben, warum man da eigentlich so einen Unterschied macht, ja. Und da hast du ja schön rausgearbeitet, warum das so ist.
Genau, also ich habe einfach mal hier rausgeschrieben, wie gesagt, aus den Wikipedia-Artikeln, also jetzt keine besonders tiefe Recherche betrieben. Was am ikonischsten ist, denke ich, sind halt einmal am Kennedy Space Center, wie du gerade sagtest, das an der Küste steht, dass da die Pads stehen, auf denen die Raketen gestartet werden. Außerdem dem ein oder anderen sollte auch das VAB, das Vehicle Assembly Building, vielleicht vor Augen, vor Augen sein unter Umständen. Das ist dieses, das höchste einstöckige Gebäude der Welt ist es, glaube ich, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich habe zumindest vor Augen, wie groß das ist. Das Space Shuttle hat damals gut reingepasst.
Genau.
Und es gab auch einige Videos, die in der Vergangenheit von Journalisten da drin gedreht wurden.
Genau, richtig. Also das ist eigentlich, muss man sich das vorstellen, wie eine große Montagehalle, mit dem Unterschied, dass, wenn man sich jetzt anschaut, wie SpaceX Raketen baut, die werden liegend gebaut, die Raketen. Dann werden die aus dem Gebäude, in der sie gebaut werden, herausgefahren und dann senkrecht gestellt. Und das ist bei der Herangehensweise, wie die NASA beispielsweise, wie du jetzt gerade sagtest, das Space Shuttle zusammengesteckt hat, ein bisschen anders. Da wurden die Raketen und die Launch Vehicles tatsächlich stehend gebaut. Entsprechend hoch musste dann das Gebäude sein, um das während des Zusammenbauens vor Witterungseinflüssen zu schützen. Und ich meine, dass das VAB nach wie vor das größte einstöckige Gebäude der Welt ist. Also da werdet ihr, wenn ihr das auf Bildern seht, werdet ihr das mit Sicherheit wiedererkennen. Ansonsten bekannt insbesondere für diejenigen, die vielleicht schon mal in so Videos reingeguckt haben von Apollo oder das damals vielleicht sogar live mit erlebt haben, das Launch Control Center. Das ist das Gebäude, was mit den Fenstern in Richtung Pad 39A zeigt und wo der Start der meisten, ich meine sogar der meisten bemannten Missionen beobachtet wurde bzw. verfolgt wurde. Und dann eben das, was wir jetzt im Livestream um die M2 gesehen haben, dass da eben die Räumlichkeiten sind, wo die Astronauten sich anziehen und ja, von dort aus dann zum Pad gefahren werden. Johnson Space Center.
Ja, richtig, wo die Astronauten dann immer in den Pool steigen. Der Pool ist so groß, wie die ISS ist.
Okay, das ist mir auch neu.
Und das hat, war das jetzt nicht am Wochenende, wo das auch gesagt wurde? Ach so, ich hatte Phoenix geguckt unter anderem und da ist da auch davon gesprochen worden.
Ja.
Und da hat ein ehemaliger Astronaut auch darin trainiert und hat das so gesagt, dass das so groß ist wie die Raumstation und dort auch halt eine Raumstation drin ist als Replika und die dann darin auch ihre Tests machen können oder ihre Arbeiten.
Genau, dieser Pool, der steht wiederum am Johnson Space Center in Houston. Das ist so das Origin, ja, also hier im Wikipedia-Artikel stand auch, dass es originally named, also ursprünglich war der Name auch das bemannte Raumfahrtcenter. Also da hat alles stattgefunden rund um bemannte Raumfahrt, was eben nicht der Start war. Also Training der Astronauten, Forschung zum Beispiel. Am Anfang hat man ja dann auch erforschen müssen, welche Nahrungsmittel überhaupt sich so abpacken lassen, dass die im Weltraum noch genießbar sind. Und auch die Flight Control, also die ISS, alles was auf der ISS passiert, das wird vom Johnson Space Center aus gesteuert. Und ich denke, der ein oder andere wird auch das ikonische Callsign dieser Einrichtung, nämlich Mission Control oder Houston, aus dem Funkspruch Houston, we've got a problem oder we had a problem, war es, glaube ich, ne? Daraus werden einige das dann mit Sicherheit kennen.
Ich lese hier gerade, das ist ja seit Gemini 4, auch dort ist das Space Flight Center. Weißt du, was historisch, warum das historisch dorthin gekommen ist? Hast du das auch lesen können?
Ich hatte mir, als Disney Plus hier in Deutschland gestartet ist, hatte ich mir natürlich sofort alle Apollo-Dokus, die da rumgeisterten, weil die sind ja auch Discovery-Eigner, angeschaut. Und ich meine, dass das auch eine personelle Komponente hatte. Also, dass sie sich ich meine, es liegt so zentral noch, dass die alle möglichen Leute dahin bestellen konnten. Mhm. Also, die haben da irgendwie eine Crew aufgebaut, die dann überhaupt erstmal eruiert hat, wie besiegen wir jetzt die Russen im Space Race und irgendwie hat sich dann da halt die Mission Control und Houston manifestiert, weil da irgendwie die, ich meine, weil es einfach die schlauesten Köpfe waren, die da irgendwie zusammengekommen sind.
Ah, okay.
Wir haben was Vergleichbares wie das Johnson Space Center ja auch in Deutschland. Jetzt frag mich nicht, wo es steht.
Oberpfaffenhofen? Möglich. Meinst du das?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich kann gerade einmal googeln. Mission Control Deutschland.
Also ich glaube ja, das ist in Oberpfaffenhofen. Aber wie das sich nennt, weiß ich
nicht. Ja, Oberpfaffenhofen, genau, das DLR. Genau, ja, ja. Genau. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Na, also nochmal die Unterscheidung, das Kennedy Space Center an der Küste Floridas als Launch Facility, da wo die Raketenstarts stattfinden. Das finde ich, so wäre so, denke ich, am einfachsten zu merken. Und das Johnson Space Center als Research und Trainings Center für die bemannte Raumfahrt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du sagtest ja, es ist mit Sicherheit auch eine Sicherheitskomponente, oder da sind wir beim letzten Mal drauf gekommen, Raketen von, also nicht aus dem Herzen Texas starten zu lassen, aber die Chinesen zum Beispiel, die machen das ja tatsächlich, ne?
Ja, und da gab es in der Vergangenheit auch des Öfteren ungeplante Landungen, sage ich mal, die dann irgendwo in irgendwelchen Vorgärten stattgefunden haben. Da gab es bei Twitter auch einige interessante Bilder oder auch Videos.
Ja.
Das möchte man nicht haben.
Ja. Nein, ich denke auch nicht. Aber ich würde jetzt auch mal, wenn man da interessiert sind, wir können sicher ein interessantes von so einer Vorgartenrakete könnte ich mit Sicherheit nochmal in die Shownotes packen. Ansonsten, wenn ihr bei YouTube irgendwie nach China Space Debris oder sowas oder Rocket Debris sucht, also Raketenmüll, dann werdet ihr da viele, viele Videos finden, Amateurvideos, wo einfach dann ja Leute auf einmal irgendwie eine erste Raketenstufe in ihrem Reisfeld liegen haben oder sowas. Ne?
Ich meine, Baikonur liegt ja auch ziemlich zentral, ne? Aber das ist halt drumherum hat man tausende Kilometer einfach nichts, da ist nur Steppe.
Ja.
Und da sind auch schon mal Raketenteile runtergekommen, aber die treffen da niemanden, der dadurch verletzt werden könnte.
Ja, das ist mit Sicherheit dann auch nochmal eine Dimension, dass einfach, dass China einfach relativ dicht besiedeltes Gebiet ist. Ne?
Ja.
Ja. Ja, die Zusammenarbeit von KSC, also Kennedy Space Center, und JSC, Johnson Space Center, konnten wir ja zuletzt wieder beobachten. Bei den Shuttle-Flügen, das hatten wir ja gerade gesagt, war es so, dass das KSC die Verantwortung für den Start der Mission hat und danach das Johnson Space Center übernahm, sobald die Rakete das Pad verlassen hatte. Und Ähnliches konnten wir jetzt auch bei der Demo-2-Mission beobachten, wo Mission Control in Houston die beiden Astronauten Bob und Doug an Bord der ISS begrüßte. Und ich würde das jetzt einfach mal als Einstieg nehmen in unser DM2-Thema. Was meinst du?
Gerne, gerne. Da können wir uns schön entlang hangeln an den einzelnen an den einzelnen Dingen, die da passiert sind.
Wir haben hier im Pad haben wir uns so kleine Timestamps gemacht. Die hatten wir analog rausgesucht aus einer Live, wie nennt man das, Ticker, ne? Aus einem Live-Ticker von CNBC. Wenn du magst, kannst du gern einmal oben einsteigen.
Mhm. Also vielleicht auch nochmal, wir hatten ja eigentlich, oder der eigentliche Start war ja am Mittwoch letzter Woche festgestellt.
Stimmt,
oder
ja, genau.
Hätte eigentlich starten sollen. Ne? Das war dann, ich gucke nochmal schnell auf das Datum, der 27.
Genau.
Und da ist ja auch schon einige Tage vorher gesagt worden, naja, das Wetter, das könnte kompliziert werden. Da gab es, glaube ich, am Anfang eine 40% Chance, dass es stattfinden könnte. Und das hat sich dann auch so auf 50-50 eingepegelt, wenn
genau.
Ich mich recht erinnere.
Ja, richtig.
Und ist dann am Ende auch abgesagt worden. Da kamen dann doch ziemlich dicke Wolken auf und aufgrund der Sicherheit und dass das auch der erste Start ist mit Menschen an Bord, hat man dann natürlich gesagt, dass man da darauf verzichtet auf den Start. Und der nächste Starttermin war dann der Samstag letzter Woche. Und da können wir dann jetzt einsteigen. Da war es am Anfang ja auch noch ziemlich unklar, ob der Start so stattfinden kann. Da ist immer das Wetter das Wichtigste, das Ausschlaggebende. Und es hat sich dann bei 50-50 eingependelt. Ne? Wenn ich, Wetterbericht vom Vortag war ähnlich schlecht wie am ursprünglichen geplanten Starttag. Ja, okay. Aber dann hat sich doch relativ spontan dann doch das Wetter gebessert und somit konnte dann die Starterlaubnis erfolgen.
Genau, also das war ja letztlich wie auch schon am 27., der Samstag war ja dann der 30., war es ja so, dass eigentlich bis zum Schluss, also nicht klar war, ob es jetzt wirklich stattfinden kann oder nicht. Wir hatten, diejenigen von euch, die vielleicht tatsächlich den Livestream gesehen haben, da war es ja so, dass bei T-, 45 Minuten vor dem Start, T-45 Minuten, der Flight Director noch Go for Launch war, also sein Okay gegeben haben hat, dass der Launch stattfinden kann. Allerdings vorbehaltlich der Wetterlage und dann hatten sie es ja, glaube ich, 20 Minuten vorher irgendwie dann nochmal abgesagt.
Nochmal analysiert, ja, genau.
Genau, und hier war auch, relativ weit vorher hatten sie gesagt, wir versuchen es wieder und wenn es dann in letzter Minute wieder gescrubbt werden muss, dann ist es halt so, ne?
Hm. Ja, das war so um 15 Uhr, ne? Da hatten die nochmal den Wetterbericht rausgegeben.
Ja, genau.
Dieses Space Wing Command, das ist so eine militärische Abteilung, die dann genauestens das Wetter beobachten an der Startrampe 39A. Und um 15 Uhr hieß es dann also 50% Wahrscheinlichkeit für geeignetes Wetter.
Ja, ja, genau.
Und unabhängig davon machen sich die Astronauten ja sowieso auf den Weg und arbeiten ihre Punkte ab. Und dann hattest du ja notiert, 17.22 Uhr haben sich die Astronauten dann in ihre Anzüge begeben und haben dann noch ein paar Selfies mit irgendwelchen NASA-Mitarbeitern gemacht.
Genau, also das Interessante war an der Stelle eigentlich, das sagte Tim Dodd, der ja auf seinem Everyday Astronaut-Kanal auch den Livestream kommentiert hat, dass wir im Grunde jetzt am 27. haben wir 20 Minuten vorher den Start abgebrochen und der 30. würde jetzt eigentlich eine ziemlich analoge Abfolge der Ereignisse sein und dieses Selfie mit Jim Bridenstine und der Crew, das gab es tatsächlich am 27. schon mal.
Ja.
Und entsprechend auch an diesem Tag nochmal Anzüge an, jetzt hatten sie ja Übungen. nochmal ein Selfie und dann ja, ab auf den Weg zur Startrampe.
Ja, genau, das war 17:22 und dann 18:01 Uhr sind die Astronauten aus dem Gebäude gekommen und haben sich von ihren Familien nochmal verabschiedet und sind dann in das Fancy Model X eingestiegen mit ganz vielen NASA-Aufklebern drauf.
Ja. Also da war es quasi als Familienangehöriger schon super aufgeregt beim ersten Start versucht und hast du gedacht, oh, hoffentlich geht alles gut. Und jetzt
das Gleiche Ganze nochmal durchleben.
Genau. Und stehst wieder da und kriegst eine virtuelle Umarmung quasi, weil die ja ihre Quarantäne weiterhin einhalten müssen. Gut, 18:42 Uhr,
Das ist dreiviertel Stunde später für das kleine Stück?
Ja, 18:01 Uhr ist, glaube ich, der Referenzpunkt gewesen, dass sie aus dem Gebäude rauskommen. Dann ist ja mit Verabschiedung und nochmal allen zuwinken und ins Auto einsteigen und in Slow-Mo, die machen ja auch alles in Slow-Mo. Dann quasi medienwirksam da einzusteigen, ja, dreiviertel Stunde, aber die fahren, das hatte Tim, glaube ich, auch ausgerechnet auf seinem Kanal, relativ langsam. Also das ist jetzt nicht, dass die irgendwie das Model X treten. Das ist ja eine ewig lange gerade Strecke eigentlich, also dass sie da Vollgas geben und dann einmal im Launch-Mode quasi schon zum Pad düsen. Ja,
das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn dem so wäre. Einfach mit Vollgas geben.
Ja, man könnte es ja, man hat ja die Raumanzüge schon an, ne? Aber nein, da ist wahrscheinlich Safety First irgendwie und dann fahren die ja damit.
Kann ja doch noch ein Reh vors Auto laufen.
Ja, genau.
Oder was weiß ich.
Genau. Und dann fahren die ja da tatsächlich mit Polizeieskorte, oder ich weiß gar nicht, ob es die Polizei ist oder irgendwie Secret Service oder was weiß ich nicht was. Also auf jeden Fall mit irgendeiner Eskorte fahren die ja dann relativ gemächlich da zur Rampe. Angekommen, wie du sagtest, dreiviertel Stunde später ungefähr, 18:42, da sind sie dann wieder in die Kapsel eingestiegen und dann haben sich die SpaceX-Bienchen mit ihren Nümmerchen auf dem Rücken wieder daran gemacht, die beiden anzustallen. Und dann hatten wir eine Viertelstunde später, 18:58 von Jim Bridenstine, also dem NASA-Administrator, dann nochmal eine kurze Info über die Wetterlage bekommen und es wurde tatsächlich, also 18:58 Uhr, das waren dann jetzt noch etwa anderthalb Stunden bis zum Start, wurde dann anderthalb Stunden, 19 Uhr, 20 Uhr, zweieinhalb Stunden vor Start wurde dann nochmal eine Besserung der Wetterlage in Aussicht gestellt. Aber es würde letztlich, sagte Jim Bridenstine, dann eine kurzfristige Entscheidung bis 5 Sekunden vor dem Start bleiben, ob das, ob die Verteilung der, dieser statischen Aufladungen in den Wolken es zulässt oder nicht. Genau, da wurde dann quasi von seiner Seite nochmal kurz informiert.
Genau.
Genau, da sind wir dann jetzt im Grunde wieder da, wo wir auch schon am 27. waren, also T-45 Minuten, der Flight Director gibt das Go for Launch, aber Jim Bridenstine hält die Option offen, genau, also bewusst zu sagen, gut, wir gucken bis zum letzten Moment, ob hier die Wetterleute, die Wetterexperten den Start freigeben oder nicht. T-35 Minuten, 10 Minuten später beginnt dann auch wieder die Betankung. Da kam dann auch, ich habe zusammen mit Familie den Start verfolgt, da kam dann auch wieder die Standardfrage auf, oh Gott, meine Güte, die Rakete qualmt ja, ist da alles in Ordnung? Und,
ja, das war bei mir auch nicht anders, stimmt.
Ja. Das ist ja letztlich nur, weil da flüssiger, ja, tiefkalter Sauerstoff beladen wird oder auch tiefkaltes Kerosin. Beziehungsweise RP-1, um einfach das werden einige vielleicht noch aus Schulzeiten kennen, aus dem Chemie- oder Physikunterricht, dass die Fische am Boden des Sees überleben können, weil Wasser bei 4 Grad eine besonders hohe Dichte hat und das Wasser absackt. Bei den meisten anderen Stoffen ist es so, je kälter ein Stoff ist, desto höher oder desto dichter lässt er sich packen und da man möglichst viel Treibstoff in die Raketen reinpacken will, kühlt man die Sachen so tief runter, wie es irgendwie ja geht und beim Sauerstoff ist es dann eben so, dass der flüssig und ziemlich kalt ist Und ja, diese Kälte sorgt einfach dafür, so ein bisschen wie wenn man das Eisfach aufmacht, dass da so ein Dunst um die Rakete rumwabert.
Und aber das ist ja auch nochmal ein unterschiedlicher, also es ist ein paar Minuten später, gab es ja dann an der oberen Stufe auch nochmal so einen Qualmaustritt, ne?
Oder genau.
Das war dann, was war das nochmal?
Das ist ja der gleiche Effekt letztlich, nur ist es so, dass
ein anderes.
Es wird zunächst die erste Stufe betankt. Das ist bei T-35 Minuten wird in der Regel die erste Stufe, die Betankung der ersten Stufe begonnen und das haben wir jetzt nicht hier in unserer Timeline, aber die zweite Stufe, also die quasi direkt unter den Astronauten ist, die wird dann noch später mit der Betankung begonnen.
Ah, okay, weshalb man dann noch so einen Qualmaustritt erst später sieht.
Genau. Und oh, ganz ja. kurz vor Start, das ist aber, glaube ich, erst im Moment vollzogen werden, das ist erst siebeneinhalb Minuten vor Start ist es dann so, dass bewusst war, also wir leiten ja jetzt tiefkalten Sauerstoff in eine Rakete, die im Grunde Raumtemperatur hat, beziehungsweise Umgebungstemperatur, und dadurch erwärmt sich der Sauerstoff ja wieder und beginnt zu kochen, weil er ja in tiefkalter, flüssiger Form vorliegt, und der will eigentlich sich, wenn er mit was warm in Kontakt kommt, so ein bisschen wie Wasser, will der anfangen zu kochen und wieder gasförmig zu werden. Wir kennen ja eigentlich in der Atmosphäre nur gasförmigen Sauerstoff. Und um aber trotzdem so dicht zu packen wie möglich, lässt man was von diesem, also lässt man oben quasi wieder Sauerstoff ab, während man unten weiterhin kalten Sauerstoff nachführt. Das okay, ist dann das sogenannte Venting.
Ja.
Ne? Und da so auf die Weise versucht man einfach so lange wie möglich kalten Sauerstoff zuzuführen, um möglichst viel Sauerstoff in der Rakete drin zu haben.
Ja, aber nochmal zu T-7, die letzte Stufe, also dann die Dragon-Kapsel wird mit was betankt? Habe ich das richtig im Kopf, dass das Helium war?
Das ist nochmal, genau, also wir haben ja die erste Stufe, das ist die wieder landet, die wird 35 Minuten vorher begonnen zu betanken. Dann haben wir die zweite Stufe, das ist die den Löwenanteil der Arbeit leistet, nachdem nachdem Bob und Doug mit der Kapsel im Orbit sind. Das heißt, die erhöht die Geschwindigkeit so grob von, was waren es, ich glaube 12.000-13.000 km/h auf 24.000 km/h. Und dann haben wir tatsächlich ein dreistufiges System. Das heißt, dann trennt sich die Kapsel, in der Bob und Doug sitzen, nochmal von der zweiten Stufe. Und da ist es jetzt, dass ist flüssiger Treibstoff, Hypergolic Fuels nennen die sich, der sitzt schon die ganze Zeit in der Kapsel drin.
Ach so.
Na, also die Kapsel wird mit befüllten Tanks produziert. Das ist richtig nasty stuff, also hochgiftig das Zeug. Das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber, nur dass es nicht klebt, wenn man denn die in Kontakt kommen, sondern es sind zwei Flüssigkeiten. Wenn die in Kontakt kommen, dann entzünden die sich. Und okay. Das heißt, es gibt dann, ich weiß jetzt auch nicht, welche beiden Stoffe das genau sind, tut glaube ich auch nicht viel zur Sache, aber wenn die beiden in Kontakt kommen, dann entzünden die sich.
Und das sind aber die auch die Dragon-Kapsel dann beim Undock-Manöver, die dann immer gezündet werden, ne? Oder ist das nochmal was anderes?
Genau, beim Undocken, also das, diese.
Also um den Orbit immer zu korrigieren, beziehungsweise um den Einflug zu korrigieren.
Genau, diese ganzen Feinkorrekturen, also wenn man schon relativ nah an der ISS dran ist, das heißt, die haben einfach Drucktanks mit Stickstoff befüllt und dann sind so kleine Düsen verteilt an der Kapsel und die schießen dann einfach so ein bisschen Stickstoff aus und wie so eine Luftpumpe im Grunde, und damit pustet man sich dann so schrittweise Richtung ISS.
Okay, das konnte man ja auch ganz schön sehen, ne? Wenn die Schärfe auf die Düsen da eingerichtet haben, dann konnte man das wunderbar beobachten.
Ja, genau. Also es geht eigentlich immer ganz gut, wenn so eine Dragon-Kapsel, ich weiß gar nicht, wie es bei der Soyuz ist, habe ich mir noch nie angeguckt, um ehrlich zu sein, aber wenn die Dragon-Kapsel den Final Approach, also die finale Annäherung zur ISS macht, dann kann man da eigentlich mal so ein Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi und dann feuern da die kleinen Cold Gas Thrusters ihren Weg Richtung ISS.
Ja.
Gut. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das Launch Abort System, ich meine, dass parallel mit der Betankung auch das Launch Abort System, also quasi der, ja, der Schleudersitz in Anführungsstrichen, aktiviert wird und ja, dann, wie wir gerade quasi einmal so durchgegangen sind, die Betankung stattfindet. T-5 Minuten, also 5 Minuten vor Start, 30 Minuten später schaltet die Falcon und die Dragon-Kapsel dann auf interne Stromversorgung um. Die haben dann einfach Akkus, mit denen ja, die Computer versorgt werden. Sobald die Dragon-Kapsel im Orbit ist, übernehmen die Solar-Panels, um da nochmal Energie bereitzustellen. Aber am Boden wird dann quasi der Stecker gezogen und die Kapsel geht in ihren eigenen Power-Mode über. Ja, und dann sind wir kurze Zeit später schon gewesen, bei T0.
Bei T-0. Das Wetter ist standhaft geblieben. Und ja, hat eine kleine, oder Wolken waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren auch keine Wolken mehr über dem über der Startrampe und es sah eigentlich recht schön aus. Und somit konnte dann der Start tatsächlich vollzogen werden.
Ja.
Und sind dann bei T-0 gen ISS aufgebrochen.
Genau, auf eine 19-stündige Reise haben sich die beiden dann mit ihrer Kapsel begeben. Sehr schön fand ich auch, dass die erste Stufe tatsächlich auch auf Of Course I Still Love You, dem Drone-Ship, gelandet ist. Da haben ja alle großes Cheering bei SpaceX.
Ja, 21:32 war das dann. Ja. Und ich bin jedes Mal traurig darüber, dass man das nicht so richtig sehen kann, dass da jedes Mal die Verbindung abbricht. Und es gab bei Twitter auch so ein schönes Meme. Einer hat die Augen auf, macht die Augen zu und im nächsten Augenblick ist die Rakete dann auch schon gelandet und man hat eigentlich von dem Landeprozess gar nichts sehen können.
Ja.
Also innerhalb eines Lidschlusses stand dann die Rakete da.
Ja, das haben wir ja tatsächlich, wie du sagst, jedes Mal, wenn die Falcon-Rakete auf dem Drone-Ship landet oder allgemein, nee, das Drone-Ship, an Land können sie ja so Kameras draufrichten. Mhm. Auf dem Drone-Ship sind sie eben auf diese Funkverbindung angewiesen, dass er eben ein unbemanntes Schiff ist und ja, da stört der Raketenantrieb dann doch ganz massiv die Verbindung und das war auch das, was meine Familie am stärksten moniert hat.
Das kann ich mir vorstellen, wenn man das erste Mal sieht, haut einen das wirklich um.
Ja.
Wenn man jetzt in jeder Sekunde damit rechnet, dass das Ding landet und dann guckt man noch mal ein zweites Mal hin oder steht das schon und man hat nichts davon mitbekommen. Ja, das ist wirklich traurig.
Ja, genau.
Und was ich heute gesehen habe, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das muss ja so sein. Ich meine, bei so einem großen Booster ist natürlich die Landefläche, also das Drone-Ship, dann auch ziemlich groß. Und ich las, dass das tatsächlich ein Fußballfeld groß ist. Die haben es ja heute oder gestern wieder in einen sicheren Hafen gebracht. Und da sieht man den riesigen Schlepper, der das Drone-Ship samt der Rakete oder der Stufe dann in den Hafen fährt. Und das ist schon groß. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Ja,
dass es groß ist, okay, nahm ich an, aber dass das wirklich ein ganzes Fußballfeld ist. Und ich meine, jeder hat im Ort irgendwie ein Fußballfeld und kann das ganz gut heranziehen als Vergleich. Das ist schon heftig.
Ja, und da finde ich, also das stelle ich immer wieder fest, dass es unfassbar schwierig ist, diese Dragon-Geschichten, also Dragon, Falcon oder auch das Starship einigermaßen in einen greifbaren Vergleich zu bekommen. Weil man kann natürlich sagen, ja gut, die Rakete ist 50 Meter hoch und dann habt ihr hier ein paar Bilder. Das ist ja dann immer, wenn die in den Hafen zurückkommen, dann hat man ja immer so ein paar Menschen als Maßstab neben der Rakete stehen. Aber man überblickt
so
das Ganze.
Nicht, ne?
Genau, so richtig hilft es irgendwie nicht. Und aber ja, nee, ein Fußballfeld ist vielleicht für die meisten sicherlich ein guter Begriff, wenn man schon mal auch in einem Stadion gestanden hat und dann allein der grüne Teil, das ist ja schon das so als Schiff und dann steht eigentlich ziemlich vollflächig in der Mitte eine Rakete drauf. Das ist schon ordentlich.
Ja. Und das hatten wir auch schon mal verlinkt, das Video, dass die Raketen unterschiedlicher Generationen dann auch neben bekannte Gebäude gestellt wurden. Das ist auch mal ganz interessant. Ja.
Ja.
Das hatten wir in der letzten Folge, ne? Oder in der vorletzten.
Ich meine auch in der vorletzten, ja, genau.
Ja. Ja gut, das war also 21.32 Uhr, also 20 Minuten nachdem die Rakete gestartet ist. Und ja, um 22.59 Uhr haben sich Bob und Darkest dann in der Kapsel bequem gemacht. Ja, und haben dann einige Tests auch durchgeführt. Das ist ja nach wie vor eine Testmission, also gibt es da auch ein ganz großes Repertoire an Tests, was die da durchführen und durchziehen müssen, bis zum Andocken.
Ich fand da eigentlich am schönsten, dass ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich aus der Kapsel getwittert hatten oder ob die ISS das irgendwie als Zitat weiterverbreitet hat auf den Twitter-Kanal. Wie auch immer, Bob und Doug waren stolz wie Oscar, dass sie die ersten Astronauten waren, die ein Raumschiff manuell über den Touchscreen gesteuert haben.
Ja, das ist auch verrückt, ne? Ich habe mit den Leuten, mit denen ich das zusammengeguckt habe, die jetzt auch nicht so Ahnung hatten von dem Raketenstart und von Raketen im Allgemeinen, habe ich denen mal ein Bild des Cockpits aus der Space Shuttle-Ära herausgesucht und das ist natürlich, erschlägt einen regelrecht.
Ja.
Und wenn man das dann im Vergleich zu der jetzigen Raumkapsel sieht, ist das schon auch verrückt,
ja,
wie viel weniger Schalter da zu sehen sind.
Ja.
So gut wie fast keiner, ne? Außer unterhalb des Touch-Panels sind irgendwie ein paar Schalter angebracht.
Genau, so Emergency Override irgendwie, ne? Wo man dann, ja, im Notfall nochmal die Kontrolle übernehmen kann. Also die während der, also ich hatte so, wir haben auch so zwei, drei, könnt ihr gerne mal reinklicken, wir haben so zwei, drei Dragon Tour-Videos, die Bob und Doug auf dem Weg gemacht haben, verlinkt, und da ist unter anderem auch eins dabei, wo sie einmal so die Schalter unten dran erklären, wo sie dann sagen, ja, hier, das wäre für den Launch Abort gewesen und hiermit können wir die Fallschirme manuell noch öffnen und sowas. Ja. Was ich, wie gesagt, jetzt eigentlich nicht erwartet hätte, war, dass sich Bob und Doug gegen, was sind das, war auch so 22.59 unserer Zeit, also bequem gemacht tatsächlich im Sinne von, die haben ja auch andere Klamotten angezogen. Ich hätte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass sie die ganze Zeit da sitzend in diesem,
steifen Raumanzug.
Ja, genau, in diesem steifen
Raumanzug. Also relativ steif, so ja, krass wie jetzt früher sind sie ja nun auch nicht, aber zumindest als sie dann auf der Erde waren und damit gelaufen sind, sah der schon ein bisschen behäbig aus.
Ja, ja. Und als die Familie dann fragte, ja, und wie sitzen die jetzt da, sitzen die da jetzt 19 Stunden irgendwie? Und dann war ich so, ja, I think so. Ich glaube schon, dass sie da jetzt 19 Stunden sitzen müssen, aber das werden sie wohl irgendwie trainiert haben. Aber wie man auf den Videos sieht, die haben sich irgendwelche schönen NASA-Polo-Hemden angezogen und schön legere Hose und schweben da dann auch außerhalb der Sitze in der Kapsel rum. Also so dramatisch ist es dann wohl doch nicht gewesen.
Ja. Es gab so einige Fragen jetzt auch von den Leuten, mit denen ich das geguckt habe. Ja, unter anderem, wie die jetzt da 19 Stunden auch Wasser lassen oder was ist, wenn sie mal groß machen müssen. Also es gab so einige Fragen, mit denen ich dann gelöchert wurde und teils beantworten konnte, aber teils auch nicht. Und auch die Frage, was die jetzt überhaupt die ganze Zeit da machen. Also schlafen, essen, trinken, Toilette sind so die wichtigsten Fragen gewesen.
Ja.
Und es gab auch in der Vorbesprechung irgendwann mal in einem Podcast von NASA auch mal die Ansage, dass sie dann auch dort schlafen und auch ein Schlafsack bereitsteht und die dann auch dadurch ratzen können. Es aber sein kann, dass sie, wenn nochmal Korrekturen vorgenommen werden müssen an der Höhe der Raumkapsel oder an der Richtung, dass dann auch mal die Raketen starten und sie dann aus ihrem Schlaf gerissen werden. Das kann vorkommen, wenn sie versuchen es natürlich zu vermeiden, aber ja, wäre mal interessant, ob das dann vorkam tatsächlich.
Ja, also ich hatte vollkommen analog wie bei dir zu Hause sehr ähnliche Fragen und bezüglich des Schlafens hatte ich gelesen, dass sie durchaus zwischendurch wach geworden sind, wenn eine neuerliche Beschleunigungsphase begonnen hat. Das Ganze, muss man sich immer überlegen, läuft ja autonom ab. Der Idealfall ist ja, dass eigentlich vom Reinsetzen bis Andocken an die ISS alles voll autonom läuft. Also auch das Docking-Manöver läuft ja nicht mehr mit diesem Arm von den Kanadiern, die dann immer die Kapsel rangezogen haben an die ISS, sondern es soll voll autonom laufen. Das heißt, eigentlich könnten sie durchschlafen. Aber in dem Fall, wie du sagtest, haben sie eben noch einige Tests absolviert und dann nachts sind sie wohl wach geworden, zwischendurch von den Beschleunigungsmanövern, die dann abgelaufen sind im Hintergrund. Morgens aufgewacht, sind sie dann aber nach dem typischen NASA-Wake-up-Call, das geht wohl auch zurück auf die Gemini-Mission, dass dann irgendwie ein vorab ausgesuchtes Musikstück anfängt zu spielen und den Astronauten signalisiert, so, es ist Zeit aufzustehen.
Und wieder ran an die Arbeit zu gehen.
Und wieder ran an die Arbeit, genau.
Wobei, du sagst nachts und Tag, macht sich ja da auch immer ein bisschen schwer.
Ja.
Aber nach dem Schlaf sozusagen.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ISS, auf welcher Uhrzeit läuft die UTC? Also die ISS läuft ja auf einer standardisierten Uhrzeit und die Astronauten bereiten sich ja auch schon während ihrer Quarantäne in den Crew-Quartieren auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus vor, wie er dann auch an der ISS gehalten wird. Und ich denke, dass dann auch in diesem Tag-Nacht-Rhythmus, wie er dann an der ISS herrscht, auch die dann da in ihre Schlafsäcke geschlüpft sind und dann wieder geweckt wurden.
Es ist UTC, ja.
Ja. Genau, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen, egal von wo sie kommen, damit jetzt nicht irgendwie, also man kann ja nicht nach Sonnenrhythmus gehen, ne, da die ISS ja mehrfach am Tag um die Erde kreist und entsprechend hat man sich dann auf UTC einfach als Zeitrhythmus geeinigt. Zum Toilettengang habe ich tatsächlich nochmal kurz recherchiert, dass ist wohl so, dass wenn die in ihren Raumanzügen stecken, da sind ja keine Schläuche, nichts dran. Und es ist, während die in ihren Anzügen sind und starten, wohl ein Standard-Windelsystem, also einfach eine saugfähige Einlage, die dann da in diesen Anzügen drin ist und die dann wahrscheinlich irgendwie wechselbar ist. Aber keine Angst, sie mussten ja nicht die ganze Zeit in den Anzügen ausharren und konnten sich irgendwann umziehen. Und dann gab es tatsächlich von Bob? Ich gucke gerade mal kurz. Es war von Doug. Von Doug gab es tatsächlich ein Toiletten-Update auf Twitter, wo er dann einmal kurz Stellung dazu genommen hat, dass die Toilette, die sie auf der Crew-Kapsel haben, eigentlich relativ ähnlich zu der ist, die auch im Shuttle war. Und die Shuttle-Toilette orientiert sich, ist im Grunde so ein leicht abgespecktes System dessen, was an Bord der ISS ist. Und zu beidem, sowohl zur Shuttle-Toilette als auch zur ISS-Toilette, haben wir ein kurzes Video mit unserem lieben Astro-Alex in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reingucken.
Ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die für diesen 19-stündigen Flug auch eine richtige Toilette da haben. Ich hätte wirklich nur gedacht, dass die das Windelsystem bevorzugen müssen.
Ja, jetzt auch von ausgegangen, weil man könnte ja meinen, dass das irgendwie am einfachsten, am kostengünstigsten ist und sowas. Aber das ist dann vielleicht wirklich eine Komfortfunktion, dass man da dann so eine Art Shuttle-Toilette noch mit drin hat.
Ja, oder falls dann auch mal was irgendwie was schief geht oder was Unvorhergesehenes passiert, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, dann länger dort in der Kapsel zu verweilen.
Stimmt, ja.
Und dann nicht irgendwann Probleme mit Fäkalien bekommen.
Ja. Gegessen haben sie, also was genau sie gegessen haben, habe ich nicht rausgefunden, aber sie haben vor dem Schlafengehen zu Abend gegessen und trinken, da hatte ich, weil ich ja anfangs noch in der Annahme war, dass die da ihr Dasein in dem Anzug fristen für die 19 Stunden, hatte ich dann irgendwie gemutmaßt, dass die da wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Trinksystem drin haben. Aber gut, als sie sich dann umgezogen haben, war relativ klar, dass die einfach ganz normal ihre Vorräte wie auch an Bord der ISS mitschleppen. Das heißt, irgendwie so ein Plastikbeutel, wo dann Trinkwasser drin ist. Ja, also insofern deutlich unspektakulärer, als ich mir das persönlich auch vorgestellt habe, und ich denke auch deutlich unspektakulärer, als die Familie sich das vorgestellt hat. Weil wenn man dann so die ersten paar Stunden in dem Anzug hinter sich hatte und sich jetzt dann umziehen konnte, dann konnte man ja auch in Anführungsstrichen normal zur Toilette gehen. Also, ne.
Ja. Gar nicht so umständlich, wie man das sich denken würde. Ja.
Nee, genau.
Und ich weiß jetzt nicht, bist du mit den Fragen schon durch? Oder wolltest du noch eine ansprechen?
Eine wollte ich noch, den ISS-Wäscheservice, das kam bei uns auf, als sie dann nämlich die Klamotten angezogen hatten, das hatte ich dann ja an die Familie weitergeleitet, hier schaut mal, die sitzen gar nicht die ganze Zeit in den Anzügen da, sondern die haben hier frische NASA-Polo-Hemden und Hosen und dann kam mir so die Frage, ja okay, und waschen die das dann? Können die das nochmal tragen? Und da ist die Philosophie an Bord der ISS ein bisschen eine andere. Und zwar werden die Sachen so lange getragen, wie man sie tragen kann. Dadurch, dass die Klamotten in der Schwerelosigkeit auch nicht so sehr an der Haut anliegen, wie das ja bei uns auf der Erde ist, kann man die Sachen auch einfach wesentlich länger tragen. Und wenn man die dann aufgetragen hat, dann werden die in einen Behälter gepackt, einvakuumiert und gehen dann mit der nächsten Kapsel in Richtung Erde, kommen aber nicht mit zurück zur Erde, sondern werden vor dem Eintritt in die Atmosphäre werden die aus der Kapsel quasi rausgeschmissen, werden abgedockt und dann verbrennt die Wäsche und auch die, die festen Toilettenabfälle und alles Mögliche verbrennt dann einfach in der, ja, in der Erdatmosphäre.
Ach was.
Ja, genau.
Während des Landens schmeißen die Kapseln die das ab?
Nicht während des Landens, aber sowohl die Soyuz als auch die Dragon-Kapsel haben ja einen Trunk. Ne, die sind ja auch so zwei Teile zusammengedockt und der obere Teil, der den Hitzeschild hat, wird dann abgetrennt vom Kofferraum in gewisser Weise und der Kofferraum tritt dann halt mit, das sind im Wesentlichen Abfälle, Klamotten, die Solar Panels, die da halt dran sind an diesem Trunk, das tritt halt in die Erdatmosphäre ein und weil es kein Hitzeschild hat, verglüht das einfach und ja, da sagte Alexander Gers auch, ja, da, also das quasi also das, was wir in der Toilette hinterlassen, einfach quasi wieder in die Erdatmosphäre eintritt und über euren Köpfen verglüht. Da kann man jetzt seine eigene philosophische Einstellung zu haben. Die flüssigen, das Urin, was in die Toiletten geht, das ist ähnlich wie bei uns in Deutschland. Ja. Das ist in Amerika ja undenkbar, dass da ist ja alles Frischwasser irgendwie. Aber bei uns gibt es ja dann auch ganz normal Kläranlagen in Deutschland und das ist auf der ISS nicht anders. Da gibt es dann auch ein Klärsystem, wo man dann aus dem Urin und aus der Feuchtigkeit, die auch in die Atemluft entlassen wird und überall versucht man halt Wasser zu sparen und das zu recyceln.
Ja.
Jo. Gut. Dann
springen wir wieder zurück zu unserem
Hauptstrang,
genau. Ja, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass die beiden, Doug und Bob, dann auch so eine Roomtour gegeben haben.
Ja.
Weil ich mich immer gefragt habe bei den ganzen Aufnahmen, die man gesehen hat, Mensch, was ist eigentlich hinter denen noch? Wie viel Platz ist da noch? Da müssten ja eigentlich noch vier andere Platz haben.
Vier andere, meine ich auch, ja. Ne?
Und wie ist das alles eigentlich da untergebracht? Ja, und dann haben sie tatsächlich sich mal aufgemacht und gezeigt, was dann noch so zu sehen ist. Und viel ist es nicht.
Nee, viel
ist es nicht. Muss man sagen, man sieht die großen Monitore, man sieht die Sitze und dahinter ist eigentlich viel Platz und dann die Aus- und Einstiegsluke.
Genau, die Einstiegsluke, die man im Hintergrund gesehen hat, war nur die Einstiegsluke, weil die Ausstiegsluke ist ja quasi nach oben hin.
Mhm. Ne? Und was sie aber davor noch gemacht haben, sie haben die Kapsel, die Dragon-Kapsel benannt nach dem Space Shuttle, nach der Endeavour. Beide sind mit der nämlich auch geflogen und hatten da so einen Bezug zu und fanden das passend, dass auch die Raumkapsel jetzt Endeavour genannt wird.
Wollen wir noch kurz einmal über den Aspekt reden, den du gerade in der Pre-Show mit reingebracht hattest, wo bei dir ja auch jemand interessiert war, vielleicht einmal zu beleuchten, wie verhält sich das eigentlich, die Kosten, die wir der Umwelt zumuten, gegenüber dem Nutzen, den wir überhaupt aus der bemannten Raumfahrt ziehen?
Ja, und inwiefern ist das denn eigentlich auch umweltschädlich?
Genau.
Da hattest du ja jetzt so einige Berechnungen angestellt und da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, auch erstmal zu klären, welche Treibstoffe denn überhaupt verwendet werden und ob das nicht sinnvoll ist, das auch mal mit gängigen Flugzeugen auch zu vergleichen. Und da hattest du jetzt aufgeschrieben, dass bei einem Raketenstart, also Falcon 9 Start, da 95.000 Liter Kerosin verbraucht werden und 150.000 Liter Sauerstoff. Und so ein gesamter Raketenstart ungefähr vergleichbar wäre mit einem Diesel-Pkw-Verbrauch, 6 Liter Verbrauch auf 100 Kilometern. der dann ungefähr 1,6 Millionen Kilometer weit käme. Das ist eine hohe, große Zahl, und damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, wäre das die 40-fache Erdumrundung.
Puh, also da denkt man jetzt das, ja erstmal so, oh mein Gott, 40 Mal, das was da drin ist, damit komme ich 40 Mal um die Erde, 1,6 Millionen. Ja, auch wenn wir gute deutsche Dieselmotoren haben, das schaffen die wenigsten, so einen Kilometerstand zu erreichen. Das ist ja ganz schön viel Sprit, und das muss ja dann auch ganz schön umweltschädlich sein, haben wir uns so gedacht, ne?
Mhm.
Wollten das aber mal, wie man das ja, wie gesagt, liegt mir natürlich als angehender Chemielehrer natürlich auch besonders am Herzen, einmal in eine gewisse Perspektive einrücken, weil man das ja vielleicht nicht so unvergleicht stehen lassen kann, ne?
Richtig, und da hattest du jetzt dir viel Mühe gemacht, dass man dann mal einen Vergleich heranzuziehen, und ja, wir hatten, glaube ich, du hattest jetzt einen Flug von London nach New York mal herausgepickt und ja, den Vergleich herangezogen, und das fand ich ganz interessant und erleuchtend.
Genau, also es ist nämlich so, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel CO2 dann aufgrund dieser unschieren, also dieser unfassbaren großen Menge an Treibstoff, die Falcon ja verbraucht, da steht ja viel CO2 bei, und wenn man das jetzt mal in Perspektive rückt, eben mit einem Flug von London nach New York, dann können wir in einer Boeing 777-300 etwa 350 Menschen von London nach New York bringen und haben dann etwa gleich viel CO2 verbraucht. Das fand ich dann nicht mehr so besonders viel.
Das hatte ich so tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, vorausgesetzt die Zahlen stimmen so. Das ist schon ordentlich, ja.
Genau. Und weil wir dann ja auch gestutzt haben und überlegt haben, okay, also so viel Sprit, also so eine Falcon 9, die landet auf einer Plattform, die ein Fußballfeld groß ist, und die ist 50 Meter hoch. Also ob da jetzt wirklich so viel Treibstoff, genauso viel Treibstoff drin ist wie in dem Flieger, klingt irgendwie fischig. Da haben wir dann nochmal so ein bisschen Fact-Checking quasi gemacht und nochmal einen weiteren Vergleich herangezogen, und da haben wir den A380 gefunden, was ja momentan so der größte fliegende Vogel ist. Und der A380 tankt etwa 311.000 Liter Kerosin. Bei dem Treibstoff, den die Raketen tanken, dieses RP-1, das ist ja eigentlich nur nochmal raffinierteres Kerosin. Insofern haben wir das jetzt einfach mal 1:1 verglichen. Und da haben wir jetzt eben diese 311.000 Liter Kerosin im A380 und die 95.000 Liter Kerosin in unserer Falcon 9. Also sind in dem A380 mal ein bisschen mehr als dreimal so viel Liter Sprit drin.
Schon verrückt.
Das finde ich sehr verrückt. Und der A380 kommt mit seinen 311.000 Liter Kerosin auch keine rechnerisch. Das hatten wir dann nochmal auf diesen 6 Liter Diesel-Pkw umgerechnet. Der müsste mit seinen 311.000 Litern Kerosin 3,5 Millionen Kilometer kommen. Ach nee, Entschuldigung, 5,3 Millionen Kilometer kommen, was einer 132-fachen Erdumrundung entspricht. Puh, also insofern fand ich es dann doch nicht mehr so viel.
Ja, und da lag es dann auch nochmal nah, in die Vergangenheit zu schauen, denn es wurde ja damals die Big Falcon Rocket angekündigt, die auch Earth-to-Earth-Flüge, also von der Erde starten, in das All fliegen und dann auf der Erde wieder landen. Also da wurde dann immer ein Flug von New York nach Shanghai als Vergleich herangezogen, der nur 40 Minuten dauert, da auch nochmal einen Blick drauf zu nehmen. Und da gibt es eigentlich auch ein ganz schönes Video. Und wenn man diese Kalkulation dann auch anstellt, ist das wahrscheinlich auch recht sinnvoll, das mal das so durchzuführen, so ein Flug von New York nach Shanghai, was jetzt einfach auch den Umweltaspekt anbelangt.
Ja, genau. Also Umweltaspekt ist natürlich immer die Frage. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass es besser ist, Methan zu verbrennen als Kerosin. Aber rein von der Energiemenge, die benötigt wird. Wir hatten ja kurz gemutmaßt, dass es vielleicht sogar effizienter ist, ein Starship Richtung Shanghai zu starten, statt eines Flugzeugs. Aber da waren wir dann ungefähr rausgekommen, dass es von der Energiemenge, die benötigt wird, ungefähr gleich ist. Aber bei, weiß ich nicht, bei Kerosin oder sowas hat man natürlich Feinstaub und noch Sachen, die damit verbunden sind. Und die hat man natürlich bei Methan in deutlich geringerer Form. Aber ich fand es eigentlich mal ganz interessant, einfach ins Verhältnis zu rücken, dass diese 95.000 Liter Kerosin sich einfach super viel anhören, gerade wenn man dann sagt, ja, damit käme ich mit einem Auto 1,6 Millionen Kilometer weit. Aber das ist ja einfach ein handelsüblicher Flug von London nach New York, eben mit 350 People. Und da finde ich dann den Wert, den so ein Flug für die Wissenschaft hat oder auch für die Wissenschaft, ja, einfach für die Space Community und für alle Forschungen, die letztlich an Bord der ISS vorgenommen wird, ja, einen deutlich höheren ideellen Wert hat als jetzt ein paar, ja, als ganz polemisch gesagt, einen Urlaubsflieger von London nach New York.
Ja, da ist was dran. Ja. Das stimmt wohl.
Auch wenn es auf Englisch ist, gab es ja von Tim Dodd, The Everyday Astronaut, ein Video dazu, welchen Anteil Raketen an der allgemeinen durch Luftfahrt verursachten Umweltverschmutzung ausmachen. Und das können wir gerne mal verlinken. Da sind viele Diagramme drin, die sicherlich auch so für sich stehen können. Und ich denke, dass hier dann auch erkennbar ist, warum SpaceX auch aus Umwelterwägungen, neben natürlich wirtschaftlichen Erwägungen, die Rakete, die ersten Stufen wieder landet. Einfach um auch da nicht irgendwas einfach ins Meer crashen zu lassen, was man andernfalls noch weiter verwenden könnte. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja dann auch die Grundlage dafür, dass sich dort auch eine Industrie breit machen kann, weil sie dann mit wesentlich weniger Geld rechnen muss, wenn sie dann Kilo wissenschaftliches Material nach oben bringen wollen oder auch Rover zum Beispiel, um den Mond weiter zu erkunden.
Ja, genau. Gut, ich weiß nicht, von deiner Seite noch Wünsche für diese Episode?
Och, wir haben, glaube ich, die Timeline ganz gut durchgesprochen und einige interessante Anekdoten dazu rausgefunden. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was ich da noch hinzufügen könnte.
Wunderbar. Dann würden wir uns wie jede Woche wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, ja, heute mal nicht Tesla, aber trotzdem Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de. Folgt dem Podcast auf Twitter, ebenfalls Elontime Podcast, oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit den Sternchen bei iTunes leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder solltet ihr vielleicht auch mal, das hatte ich mir jetzt noch gedacht, vielleicht mal Themenwünsche haben oder sonstiges oder Fragen, freuen wir uns selbstverständlich über Feedback und konstruktive Kritik an den genannten Kanal oder die genannten Kanäle. In diesem Sinne, wir sind jetzt zwar schon mitten in der Woche, aber dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und würde sagen, wir sprechen uns dann wahrscheinlich Anfang nächster Woche wieder, oder?
Ja, bin ich dafür, richtig. Und dann wieder mit etwas mehr anderen Themen auch. Aber das war ja nun mal ein wichtiger Schritt in die Raumfahrt. Oder für die Raumfahrt und den mussten wir auch so weiter diskutieren hier.
Ich denke auch, dass das gut war und sinnvoll war, dass wir das hier mal so ein bisschen ausgebreitet haben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.